Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu diesem ganz neuen Seminarthema. Es geht um das Leben Josefs. Durch Leiden zur Herrlichkeit. 1. Mose 37 bis 50. Und wir wollen ohne Stress durch die Kapitel hindurchgehen. Also mit Stress meine ich nicht zu schnell, oberflächlich überfliegen, sondern wirklich auf die Details eingehen. Und werden sehen, dieser Mann ist ein wunderbares Beispiel für ein Leben in der Liebe zu dem Herrn und einer völligen Hingabe. Es ist eine der wenigen Personen in der Bibel, die ausführlicher beschrieben werden, von denen aber keine einzige Sünde erwähnt wird. Natürlich war er auch ein Sünder und er musste sich bekehren. Und das hat er in seiner Jugend bereits getan. Aber es wird keine Sünde erwähnt. Und das ist so ähnlich auch bei Daniel. Auch er war nicht vollkommen. Und auch er musste sich bekehren, weil er erkennen musste, dass er verloren ist. Aber er wird beschrieben in seinem Glaubensleben, auch dort von Jugend an. Er kam ja als Teenager nach Babylon. Und hier werden wir sehen, die eigentliche Geschichte Josefs beginnt mit 17 Jahren. Die Geburt wird früher erwähnt, aber dann ab 17 Jahren wird uns wirklich sein Leben erzählt. Und in beiden Fällen auf diese Art, wo einfach gezeigt wird, was positiv war in dem Leben. Und dazu können wir kurz aufschlagen, Römer 15. Ein ganz grundsätzlicher Vers im Umgang mit dem Alten Testament. Römer 15, Vers 4. Liest du, Jerry.
Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht.
Ja, danke, bis dahin. Also, was besonders zu beachten ist in Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, das ist wirklich das ganze Alte Testament gemeint, von 1. Mose 1 bis Malachi am Schluss, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Damit wird klar, das Alte Testament ist auch für die Gemeinde. Und wenn man denkt, wie viele Christen es gibt, die vernachlässigen das Alte Testament und denken, es sei gar nicht so wichtig und es sei eigentlich gar nicht so für die Gemeinde. Das stimmt überhaupt nicht. Das Neue Testament erklärt, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Und nun werden wir eben aus dem Beispiel von Josef so viel lernen für unser persönliches Leben. Aber noch mehr. Josef ist wie viele andere Personen im Alten Testament ein Hinweis auf den Erlöser, auf den damals noch kommenden Messias. Da gibt es eben viele Personen, aber Josef ist ein ganz herausragendes Beispiel. Auch David. Aber bei David sind auch einige Abschnitte sehr dunkel, wo es genau das Gegenteil ist. Aber bei Josef eben nicht. Also wirklich, da wird das ganze Leben beschrieben und wir werden sehen, Kapitel 37 und in all den folgenden Kapiteln, wo er beschrieben wird, überall finden wir Parallelen. Und man könnte sich fragen, ja, wie viele Parallelen? Es kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt. Ich habe vor, dann noch ein Skript abzugeben, wo es denn ist. Erstens, zweitens, drittens, viertens, 100, 101, 102 und so weiter. Ja, Also wie man zählt, sind es 100, 200 bis 300 Parallelen. Ja, aber dem wollen wir nachgehen, aber uns auch nicht darin verlieren, sondern einfach immer wieder diese Parallelen sehen und dann auch sehen, was das Leben von Josef für uns persönlich bedeutet. Darf ich bitten, Jerry, dass du uns vorliest, 1. Mose 37 ab Vers 1 und zunächst mal bis Vers 11.
Und Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, der Frauen seiner Vaters. Und Josef brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie hassten ihn noch mehr. Und er sprach zu ihnen: Hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben umringten sie und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Solltest du König über uns sein? Solltest du über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sprach: Siehe doch, einen Traum habe ich gehabt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und sie erzählten es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort.
Vielen Dank. Also, wir haben gleich ein Problem am Anfang. Wenn man genau liest. In Vers 2 haben wir gesehen, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Jetzt kommt die Josefs Geschichte. Wie kommt das? Dies ist die Geschichte Jakobs und dann kommt die Josefs Geschichte. Nun, das ist auch einem ganz großen Archäologen in England aufgefallen vor Jahrzehnten, Mr. Wiseman. Und er hat sich gefragt: Das ist interessant, das scheint ja nicht ein Titel zu sein für das, was jetzt folgt, sondern eine Schlussbemerkung für das, was vorher beschrieben worden ist. Und als Spezialist für Akkadisch, also Babylonisch, Assyrisch, er hat viele, viele Keilschrifttafeln aus Babylonien studiert, und das ist ganz typisch. Am Schluss einer Tafel wird angegeben, wem diese Tafel gehört. Und wenn dann eine nächste Tafel kommt, dann war das nicht üblich, dass man schrieb 1, 2, 3, wie wir das tun, sondern man machte Stichwortverbindungen. Das heißt also, Stichwörter am Schluss der Tafel, die kommen dann am Anfang der neuen Tafel wieder vor. Und da hat er sich überlegt, ja, aber dieser Ausdruck, Elle Toldot, dies ist die Geschichte oder die Ursprungsgeschichte, das kommt 11 Mal vor im ersten Buch Mose. Und plötzlich geht das viel besser auf, wenn man das nicht als Titel für das, was folgt, anschaut, sondern als, man sagt ihm, ein Kolophon am Schluss einer Tafel. Und wirklich, stellte fest, es gibt Stichwortverbindungen vorher und dann kommt das Kolophon und dann die gleichen Stichwörter wieder. Und da kam ihm der Gedanke, das könnte ja die Erklärung sein, wie Mose unter Inspiration des Heiligen Geistes das erste Buch Mose geschrieben hat. Woher wusste er von der Josefsgeschichte? Ja, das konnte Gott ihm direkt offenbaren. Aber er konnte auch auf Zeugnisse zurückgreifen. Und die Geschichte von Jakob und davor die Geschichte von Isaak, Abraham und davor die Geschichte bis zurück auf Noah und dann die Geschichte zurück bis auf die Schöpfung. Woher hatte Mose das? Nun, wir sehen, dass Lukas sein Evangelium geschrieben hat, indem er vielen Augenzeugen nachgegangen ist. Übrigens offensichtlich in der Zeit, als Paulus in der Gefangenschaft war in Caesarea Maritima. Also das Caesarea direkt am Mittelmeer, wo der Hauptsitz der römischen Militärmacht war, Besatzungsmacht war in Israel. Und da war ja Paulus ganz lange eingesperrt. Und das war für Lukas, den Begleiter des Paulus, die Gelegenheit, herumzureisen, die Augenzeugen zu befragen. Und so hat er das Lukas-Evangelium geschrieben. Er sagt das in Kapitel 1, dass er den Augenzeugen nachgegangen ist und das alles dann in bestimmten Ordnungsprinzip aufgeschrieben hat. Und so ist es ja auch mit den Büchern Könige und Chroniker. Immer wieder steht das nicht geschrieben in dem und dem Buch. Und da werden ganz, ganz viele Bücher, die wir heute übrigens alle nicht mehr haben, oder praktisch alles nicht mehr haben, was da verwiesen wird. Und dann ist klar, dass auch die Schreiber von Könige und Chroniker, zum Beispiel Jeremia, er hat ein Buch Könige geschrieben, und Chroniker Esra, dass die zurückgegriffen haben auf historische Dokumente. Und so können wir das auch verstehen, dass also Mose Dokumente hatte, die eben zurückgehen bis auf die Patriarchen, die selber aufgeschrieben haben. Und sogar Adam. Adam war nicht primitiv. Und Noah war nicht primitiv, sonst hätte er nicht ein Schiff bauen können in der Größe, wie man das in der westlichen Welt erst seit dem 19. Jahrhundert wieder machte. Und so hat er also haben die Patriarchen offensichtlich aufgeschrieben auf Tafeln und das wurde über die Generationen weitergegeben. Also nicht mündliche Überlieferung. Das ist Schreibtischtheorie von liberalen Theologen aus dem 19. Jahrhundert. Die haben ständig behauptet, das Alte Testament hat zuerst eine lange, lange orale, sagen sie dann gescheit, orale Tradition durchgemacht. Also mündliche Überlieferung heißt das auf richtig Deutsch. Oder verständliches Deutsch. Und dann wurde das ständig am Lagerfeuer abgeändert. Ja, das waren eben Theologen aus Europa, die keinen Bezug hatten zum Land Israel und zum Nahen Osten. Oder sehr wenig. Und im Nahen Osten wissen wir, auch in der Zeit vor Mose war das nicht üblich, dass man am Lagerfeuer die Geschichten von Generation zu Generation weitergab, sondern im Nahen Osten war es wichtig, alles, was wichtig war, schriftlich aufzuzeichnen. Und zwar ganz genau. Und auch schon mit den Keilschrifttafeln war es eben nicht ungewöhnlich, dass man zum Beispiel die Zeilen zählte und Zwischenresultate angab. Damit ein Abschreiber, wenn er eine Tafel kopierte, wieder kontrollieren konnte, habe ich da auch 35 Zeilen? Oh nein, 34. Wahrscheinlich habe ich eine Zeile übersprungen. Tatsächlich. Und da konnte man korrigieren. Also mit solchen Kontrollprinzipien hat man da schon gearbeitet, was dann später die Masoreten, die Abschreiber des hebräischen Textes, im Mittelalter bis auf die Spitze getrieben haben. Buchstaben auszählen, Wörter, Wortverbindungen, um dann in den Abschriften wieder zu kontrollieren, damit eine perfekte Überlieferung gewährleistet war für die Bibel. Aber eben das passt alles in das Setting, also in das Umfeld, die Umwelt des Nahen Ostens. Ein Beispiel von solchen Stichwortverbindungen. Ich war, Wiseman hat ein Buch geschrieben über die Entstehung des Schöpfungs, die Entstehung des ersten Buches Moses. Und da hat er diese Theorie dargelegt. Und wirklich, ich war beeindruckt, als ich das zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Und dann bin ich dem nachgegangen und habe noch mehr Stichwortverbindungen gefunden. Es hat sich noch mehr bestätigt, dass wirklich, das geht auf. Aber das ist wirklich das Letzte hier in Kapitel 37. Nachher, in der Josefsgeschichte, kommt das nicht mehr vor, am Schluss. Ja, in Ägypten hat man auf Papyrus geschrieben. Und die Schreibgewohnheiten waren ganz anders. Also nicht auf Tontafeln. Das war eben mehr in Zweistromland üblich. Und von daher kamen eben diese Tafeln, die Mose benutzte. Und dann hat er offensichtlich eine Papyrus-Überlieferung gehabt von der Josefsgeschichte und hat dann unter Inspiration des Heiligen Geistes ganz genau das Buch, erste Buch Mose, verfasst. Und auch in den späteren Mosebüchern kommt das nicht mehr vor. Dies ist die Ursprungsgeschichte von, also das hat man im ersten Buch Mose so typisch. Jetzt ein Beispiel, 1. Mose 10. Ja, lesen wir 1. Mose 11, 26.
Und Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und dies sind die Geschlechter Taras. Taras zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot.
Ja, danke, bis dahin. Also es ist der gleiche Ausdruck. Eletoldot. Das kann übersetzt werden, dies sind die Geschlechter oder dies sind die Ursprünge von. Und das muss man besser konsequent so übersetzen. Dies sind die Ursprünge oder dies ist die Ursprungsgeschichte, auf Deutsch halt in Einzahl, von. Und da endet eben die Tafel von Tara, die im Besitz war von dem Vater Abrahams. Und jetzt sieht man, vorher steht, Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Dies ist die Ursprungsgeschichte Taras. Punkt. Nicht Doppelpunkt. Tara zeugte Abraham, Nahor und Haran. Warum ist das wiederholt? Das ist ja gerade vorher gesagt. Abraham, Nahor, Haran. Das sind eben die Stichwortverbindungen. Eine Tafel endet, eine neue Tafel beginnt. Ja, und so kann man das eben noch weiter aufzeigen. Und damit ist also klar, in 1. Mose 37, Vers 1 und dann 2 am Anfang, da endet der Bericht, den Mose auf der Tafel, die im Besitz war von Jakob, übernommen hatte. Und dann beginnt ganz neu die Josefsgeschichte und nicht die Jakobsgeschichte. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Was erfahren wir über Josef hier?
Er war 17 Jahre alt.
Ja, also ein Teenager in unserer Ausdrucksweise. Früher hat man nie von Teenagern gesprochen, sondern von Kindern und von Erwachsenen. Und das ist eine relativ moderne Erfindung, Teenager. Das ist eben um jemand zu beschreiben, der kein Kind mehr sein will, aber auch kein Erwachsener. Und der möchte die Verantwortung von einem Erwachsenen nicht unbedingt tragen, aber die Vorrechte eines Erwachsenen schon ausleben. Und eben in dieser Hinsicht möchte er Kind sein, aber wenn es geht um die Vorrechte, möchte er erwachsen sein. Und das hängt auch mit unserer gesellschaftlichen Situation zusammen. Die Ausbildungszeiten sind sehr, sehr lang geworden Und solange die Ausbildungszeit dauert, ist man in Entwicklung und nicht fertig. Also wer seine Ausbildung fertig macht mit 19, der findet da irgendwie einen Abschluss. Und andere, die studieren weiter, das und das und das, und dann bis 27, und die sind eben eigentlich nicht erwachsen bis 27. Sind nicht fertig. Und haben Freude am Gedankenspielen und alles wieder auf den Kopf zu stellen, und aber alles unverbindlich. Ja, und das hat natürlich eben dieses Problemfeld gegeben. Körperlich wird man eigentlich schon sehr früh, eben in der Zeit zwischen 10 und 19, das ist dann die Teenager-Zeit, da wo man auf Englisch sagt Teen, also 13, 14, von 13 an, und bis 19, 20, dann ist man kein Teenager mehr. Ja, und das ist eine Zeit, die eben sehr viel Umbrüche beinhaltet, körperlich, seelisch. Und nun, Josef war 17 Jahre alt. Und das war natürlich eine Zeit, eben, wo viele Umbrüche auch damals der Fall waren, auch wenn man nicht von Teenager gesprochen hat. Und auch weniger eben diesen Konflikt hatte. Im Altertum war vielmehr klar, bis dahin ist man ein Kind und von da an ist man erwachsen. Und nicht so ein No Man's Land, also ein Niemandsland dazwischen. Aber das ist wichtig. Also ein junger Mensch, der in seiner Entwicklung nicht fertig war mit 17. Und was erfahren wir noch? Das war ja meine Frage. Was erfahren wir hier?
Dass sie Bauern waren.
Bauern? Und zwar welche Art von Bauern?
Kleinvieh.
Kleinviehbauern? Und sagt euch noch etwas besser, noch genauer, was hier von Josef gesagt wird. Er war ein Hirte. Josef weidete. Also, der Josef, ein Hinweis auf den Erlöser, war Hirte. Und der Herr Jesus in Johannes 10, schlagen wir auf, das ist eine erste von diesen unzähligen Parallelen. Liest du, Jerry, Johannes 10, Vers 11?
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Jawohl, und noch Vers 14.
Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Ja, er ist ein Hirte, der alles gibt für seine Schafe, für seine Herde. Und dann kannst du noch lesen aus Johannes 10, Verse 27.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Ja, also 27 und 28. Der Jesus, der gute Hirte. Nun wird hier weiter erzählt, dass er bei den Söhnen Bilhas war und bei den Söhnen Silpas. Welche sind das? Ich war Jakob hat ja insgesamt 4 Frauen und damit eine sehr, sehr große Familie. Die Söhne Bilhas sind... Ja, das waren die Mägde der Frauen Rahel und Lea. Genau. Aber die Söhne Bilhas, wer war das? Dan und Naphtali. Ich war die ganze Geburtsgeschichte wird ja ausführlich erzählt in 1. Mose 29. Zuerst gebiert Lea 4 Söhne, nämlich Ruben, in 1. Mose 29, Vers 32, Ruben, dann 33, Simeon, 34, Levi und 35, Judah. Und nachher gebiert Bilha, Dan und Naphtali in Kapitel 30, Vers 7 und Vers 8. Und danach Silpa, sie gebiert Gad in Vers 11 und Aser in Vers 13. Also das sind die Nummern 5, 6, 7, 8. Und später wird Issachar geboren in Vers 18 von Lea wieder und Sebulon in Vers 20. Und dann beginnt Rahel zu gebären, und zwar Josef. Und später gebiert sie noch Benjamin, den 12. Sohn. Und bei der Geburt stirbt sie. Eine ganz traurige Geschichte. Wir können kurz aufschlagen. Das ist 1. Mose 35, Vers 17. Sie waren da unterwegs von Bethel aus in Richtung Bethlehem. Liest du, Jerry, Vers 17 oder Vers 16.
Und sie brachen auf von Bethel. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrat zu kommen. Da gebar Rahel, und sie wurde ihr schwer bei ihrem Gebären. Und es geschah, als es ihr schwer wurde bei ihrem Gebären, da sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch dieser ist dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie starb, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben an dem Weg nach Ephrat. Das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab ein Denkmal auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag.
Ja. Also, so viel zur Geburtsgeschichte der Söhne Jakobs und eben wo Josef einzuordnen ist nach Kapitel 30, Verse 22 bis 24. 11. Sohn. Liest du vielleicht auch noch diese Verse? Also, 30, 22.
Und Gott gedachte an Rahel, und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach: Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach: Der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu.
Ja, danke. Also, es war für Rahel so schwer, die wollte unbedingt ein Kind haben. Und Gott hatte das lange Zeit nicht geschenkt. Und schließlich kam der Moment, wo Gott Rahel eben doch erhörte, und dann durfte sie Josef gebären. Und später noch, aber eben zum Zeitpunkt ihres Todes, Benjamin. Und dieser Josef war schon ein ganz besonderes Geschenk, weil einfach keiner der Söhne so war wie dieser Junge. Und zwar, wenn wir mal kurz aufschlagen, was über ihn gesagt wird in dem Segen von Jakob. Jakob, unmittelbar vor seinem Tod in Ägypten, rief ja alle 12 Söhne zu sich. Und dann, beginnend mit dem erstgeborenen Ruben, gibt er ein prophetisches Wort für jeden Sohn. Er gibt Segen und manchmal auch Fluch. Und was man bei Josef liest, das ist einfach einzigartig. Lies dir mal vor, Jerry, 1. Mose 49, Vers 22.
Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer und es reizen ihn und schießen und es bekämpfen ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort ist der Hirte, der Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, und er wird dir helfen und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen deiner Voreltern bis zur Grenze der ewigen Hügel. Sie werden sein auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern.
Ja, also er hat da besondere Namen bekommen. Am Schluss von Vers 26 wird er genannt, der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Natürlich, er war ausgegrenzt, wie wir gleich noch sehen werden. Und zwar eben von seiner Jugend an. Das war sehr schwierig. Und er hat sehr viel gelitten, in der eigenen Familie Ausgrenzung zu erleben und Feindschaft. Und so war er der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Und wir werden ja auch sehen, wenn er dann nach Ägypten verkauft wird und dort jahrelang alleine ist, nichts mehr zu tun hat mit seiner Familie, abgeschnitten, da war er der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Aber es ist das Wort Nazir. Das ist das Wort für den Naziräer in 4. Mose 6. Der Naziräer war jemand, der sich ganz dem Herrn geweiht hatte. Sein Leben ihm für ihn reserviert hat. Und keiner der Söhne Jakobs war so. Und das zeigt einfach, das hängt nicht einfach alles nur an den Eltern. Die hatten alle den gleichen Vater, nicht unbedingt die gleiche Mütter, aber es hängt eben ab von der Entscheidung der Kinder, wie das Leben herauskommt. Und Josef hat bereits in seiner Jugend klar entschieden. Und damit war er der Abgesonderte unter seinen Brüdern, wirklich ganz speziell. Einfach besonders, diese Person. Und dem Herrn wohlgefällig und eben dem Herrn völlig hingegeben, ein Nazir. Und dann hat er so eine schöne Bezeichnung in Vers 22, also am Anfang des Segens. Wie wird er genannt? Ja, noch genauer.
Ein Baum an der Quelle.
Ja, ein Fruchtbaum am Quell. Aber noch mehr. Ganz genau, wie wird er genannt? Ein junger Fruchtbaum, ja, ganz wörtlich übersetzt die Elberfelder Sohn eines Fruchtbaumes. Ben Porat. Das ist der Ausdruck im Hebräischen, um zu sagen, ein junger Baum, der Frucht bringt. Ben Porat, Josef. Es gibt übrigens einen Rabbi, der Bekanntheit erlangt hat, der heißt Josef Ben Porat. Das hat er einfach da aus der Bibel genommen. Ja, wirklich, also der Text Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef. Auf Hebräisch Ben Porat Josef. Und noch eine bekannte Person heißt Ben Porat zum Familiennamen. Das ist Mordechai Ben Porat. Der ist 2022 gestorben, aber war 1923 geboren. Und zwar geboren im Irak, ein irakischer Jude. Und er war ganz entscheidend tätig bei der Operation Ezra und Nehemia. Das war die Zeit um 1950 bis 1952, wo es ein Fenster gab durch Gottes Eingreifen. Das war übrigens in Jeremia detailliert vorausgesagt. Da durften alle Juden aus dem Irak ausreisen, die wollten. Die Regierung dachte damals, das werden, wenn wir es jetzt erlauben, ein paar Tausend sein. Und dann haben wir endlich genug von diesen Juden, die ständig aus dem Land fliehen, über die grüne Grenze hinausgehen und im nicht einmal mehr die Steuern bezahlt haben vom vergangenen Jahr. Ja, und dann haben sich aber etwa 120.000 Juden angemeldet. Die wollten alle gehen. Und mussten aber auf die irakische Bürgerschaft verzichten, waren dann staatenlos. Und den Staat Israel gab es noch nicht. Also eine ganz dramatische Geschichte. Und die hat Shlomo Hillel, auch ein irakischer Jude, beschrieben in seinem Buch Operation Babylon. Ein dramatisches Buch. Und eben dieser Ben Porat war da bei dieser Aktion, wo dann fast die ganze Judenheit aus dem Irak ausreisen konnte. Da war er wesentlich beteiligt. Ja, also einen wunderbaren Namen hat er für sich genommen, Ben Porat. Junger Fruchtbaum. Und das war eben dieser Josef. Ich weiß, es gibt Menschen, die bekehren sich mit 65, wie ein Henoch. Da wandelt er 300 Jahre mit dem Herrn. Und es gibt's auch, dass Leute sich bekehren mit 80, aber sehr selten. Es wird immer unwahrscheinlicher, je länger man wartet. Und dieser Josef hatte sich eben in seiner Jugend bekehrt. Und darum sieht man in der Beschreibung ab 17 Jahren ein hingegebenes Leben. Und er kommt zurecht, letztlich, mit all diesen Verletzungen, die ihm zugefügt wurden. Und er hatte eigentlich keine Unterstützung und Hilfe. Oder nicht groß. Und dann in Ägypten sowieso. War über Jahre völlig auf sich selber gestellt. Und da war dieser junge Fruchtbaum. Und darum sehr passend, und zwar eben ein Fruchtbaum am Quell. Ja, im Judentum hat man dann übrigens diese Namen auch übersetzt. Und darum kann man als Jude auch heißen Fruchtenbaum. Das ist natürlich genau das, Ben Porat. Viele hebräische Namen wurden später übersetzt auf Deutsch. Und wenn man ein bisschen ein Feeling hat, hört man das sofort. Das sind so ganz typische jüdische Namen. Ja, also, junger Fruchtbaum am Quell. Und Gott wird ja beschrieben als die Quelle des Lebens in Jeremia 17. Und Josef war also so eng mit dem Herrn verbunden, dass er ständig an dieser Quelle des Wassers des Lebens angehängt war. Also eine wunderbare Bezeichnung. Und die erklärt eben, wie dieser Josef war und wie er sich entwickelt hat. Und es war ja eine Entwicklung über Jahre, aber eben eine schöne Entwicklung, die Freude machte. Und dann wird nämlich gesagt von diesem Fruchtbaum, die Schösslinge treiben über die Mauer. Also der entfaltet sich über das Maß, über die Mauer. Und dann wird von Feinden gesprochen. Und es reizen ihn und schießen und es bekämpfen ihn die Bogenschützen. Wir werden gleich noch sehen in 1. Mose 37, wie seine Brüder so gemein, so übel waren mit ihm. Und da wurde er wirklich mit Pfeilen beschossen. In der eigenen Familie. Das gibt's. Und dann heißt es aber von seiner Reaktion, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Er hat nicht gegen die Brüder Krieg geführt, aber er hat gekämpft gegen all das Böse, das seine Brüder gegen ihn ausübten. Und da blieb er fest und gelenkig. Aber nicht durch eigene Kraft. Der Text sagt, durch die Hände des mächtigen Jakobs. Also der wahre Gott, der einzig wahre Gott, der hat ihm diese Kraft gegeben, dass er da in allem durchhalten konnte. Und dann erklärt Jakob von dort, nämlich von dem mächtigen Jakobs. Und dieser Gott wird im Alten Testament übrigens schon als dreieinig beschrieben. In dem Video Jesus Christus ist Gott. Dort erkläre ich auch die Dreieinheit Gottes aus dem Alten Testament. Und eben hier, wie gesagt, von dort, von dem mächtigen Jakobs, kommt der Hirte, der Stein Israels. Das ist der Sohn Gottes, der gute Hirte, auf den eben Josef, der selber Hirte war, ein guter Hirte, wie wir noch sehen werden, ein Voraushinweis war. Der Stein Israels, das ist der Messias, der auch in Jesaja 8 genannt wird, der Fels, ja, und der Stein des Anstoßes. Und dann wird gesagt, von dem Gott deines Vaters, und er wird dir helfen, und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben. Und diese Hilfe hat Josef durch sein ganzes Leben hindurch erfahren. Und zwar eben von seiner Jugend an. Aber das bedeutet nicht, dass er verschont wurde vor ganz schweren Erfahrungen und Verletzungen. Aber der Herr hat ihn dann überreich gesegnet. Er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, also aus dem Meer und aus dem Himmel. Und weiter, also Segnungen, die alles überragen. Und das kommt alles auf ihn, auf das Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Also dieser Segen gibt eine ganz wunderbare poetische Beschreibung von Josef und seinem Wesen und seiner geistlichen Entwicklung. Und das hilft uns eben, alles Weitere auch besser einzuordnen und zu verstehen. Gehen wir zurück zu 1. Mose 37. Also er war da als Junge bei den Söhnen Bilhas, bei Dan und Naphtali, und bei den Söhnen Silpas, bei Gad und Aser. Von seiner Mutter wird nichts gesagt. Die hat er verloren. Also das war auch etwas Schweres, wenn man aufwachsen muss ohne Vater oder ohne die Mutter. Ich wusste das auch. Ab 10 war mein Vater nicht mehr da. Und es ist einfach anders, wenn man in einer Familie aufwächst, wo man beide Eltern hat. Aber ich muss sagen, der Herr kann das wirklich ausfüllen. Und im Rückblick musste ich immer wieder sagen, ich habe dadurch keinen Schaden bekommen. Es gibt viele, die denken, da muss man einen Schaden haben, wenn irgendetwas fehlt. Nein, muss nicht sein. Und wir sehen auch bei Josef und werden auch weitersehen, was er alles noch erleben wird, bis er da nach Ägypten kommt, als Sklave verkauft, dann ins Gefängnis, jahrelang. Und wenn man die weitere Geschichte ansieht, muss man sagen, der hat nicht eine Persönlichkeitsstörung. Der ist normal geblieben. Das ist schön, dass der Herr wirklich uns auch normal erhalten kann, trotz schwierigen Erfahrungen. Ja, gehen wir doch weiter. Und Josef brachte, ganz am Schluss von Vers 2, brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Was erfahren wir hier? Ja, ich merke schon an den Gesichtern, was gedacht wird. Was wird hier gesagt? Ja, worin besteht da jetzt speziell dieses Schlechte?
Weil sie böse geredet haben.
Ja. Also es war offensichtlich ganz üblich, dass die über andere schlecht geredet haben. Abwertend. Falsch. Und Jakobus 3 sagt, die Zunge ist ein unstetes Übel. Das ist ein kleines Feuer und es kann einen ganzen Wald anzünden. Drum, das war nicht eine Kleinigkeit. Aber das Erste, was wir beachten wollen, ist, Josef hätte ja völlig mitgezogen werden können von diesen Elternbrüdern. Und ja, das ist Anpassung, Gruppendruck. Und da geht man eben mit. Wie viele erleben das in der Schule? Die wollen eigentlich gar nicht, aber irgendwie haben sie das Gefühl, ich muss. Das muss gar nicht sein. Und das sehen wir bei Josef. Der hat sich da abgegrenzt. Und es war ihm wirklich eine Not. Und jetzt ist die Frage, ist das falsch, dass er mit seinem Vater darüber gesprochen hat? Schweigen.
Wir dürfen unserem Vater im Himmel auch alles sagen.
Ja.
Also wenn wir leiden.
Ja, wir dürfen und müssen dem Vater im Himmel alles sagen, mit ihm darüber sprechen. Und wir brauchen Leute, mit denen man über solche Situationen sprechen kann. Und wir müssen ja auch den Kindern sagen, wenn es plötzlich heißt, das erzählst du nie deinen Eltern. Das behältst du für dich, sonst. Und das ist alles Realität. Aber es ist so wichtig, dass die Kinder dann trotzdem mit den Eltern sprechen. Also das war noch eine Bezugsperson, die er hatte. Später werden wir sehen, fällt die auch weg. Aber ein wichtiger Punkt. Und es ist eben so, dass es manchmal auch ganz wichtig ist, dass Dinge gesagt werden. Aber bei der richtigen Adresse. In den Sprüchen lesen wir von dem Verleumder, der herumgeht und alles überall verbreitet. Aber wenn wir über bestimmte Probleme ganz im Vertrauen sprechen, sodass das nicht nachher überall kolportiert wird, dann ist das je nachdem absolut notwendig. Und es ist ja auch so, sogar das staatliche Gesetz fordert, wenn es geht um Dinge, die kriminell sind, müssen wir sprechen. Das ist nicht eine Frage, soll ich das jetzt nicht für mich behalten? Das ist aber vielfach gemacht worden und so viel Schaden angerichtet worden, da wo es eben strafrechtlich Relevantes ist. Ja, aber das war jetzt nicht strafrechtlich relevant in dem Sinn als Verbrechen, aber es war böse. Üble Nachrede und er hat sich da nicht mitreißen lassen. Und er hat mit dem Vater darüber gesprochen. Und Johannes 7, Vers 7, da sagt der Herr Jesus,
die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind.
Ja, also der Herr Jesus hat nicht einfach geschwiegen, sondern er hat sich auch geäußert, das ist nicht recht, das geht nicht. Und dadurch wurde er unter anderem gehasst. Wir werden aber sehen noch aus vielen anderen Gründen. Und da sehen wir auch schon eine Quelle des Hasses der Brüder. Weil Josef eben nicht mitgemacht hat und sich abgegrenzt hat. Und das auch verurteilt hat. Und dann haben sie sich natürlich eben auch verurteilt gefühlt. Weiter, Vers 3 nochmals. Jerry.
Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er den Sohn seines Alters war und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen.
Danke. Ja, da haben wir den nächsten Punkt, wo manche denken, dieser Jakob. Man kann auch in jüdischen Kommentaren, rabbinischen Kommentaren lesen, wie viele Rabbis sagen, Jakob hat hier falsch gehandelt. Das geht ja nicht, dass man ein Kind dem anderen vorzieht. Und das ist ja auch so. Wir geben uns doch Mühe, dass man alle Kinder gleich behandelt. Wobei zu sagen ist, in den Sprüchen heißt es, erziehe deinen Knaben seinem Weg gemäß. Es ist in der Erziehung eben nicht so, dass man wie in der Industrie mit Maschinen am Fließband vorgehen kann. Alle werden gleich behandelt. Sondern wir müssen auch sehen, jedes Kind ist wieder anders. Und man muss der Natur und dem Wesen des Kindes entsprechend auch erziehen. Das ist schwierig, weil das gibt dann auch Widerspruch. Aber eben, es ist so eine Herausforderung. Wie kann man allen Kindern wirklich die volle Liebe geben? Und dann ist es noch ein Problem. Und wie ist das, wenn man dann ein Kind hat, das ganz schwierig ist, und ein anderes Kind in der gleichen Familie, mit den gleichen Eltern, und es ist so gehorsam? Und wir haben wirklich beides erlebt. Aber wie ist es? Hat man dann nicht mehr Freude, wenn ein Kind gehorsam ist und einem Freude macht, als wenn man ständig Konflikte irgendwie lösen muss? Also, es gibt eben verschiedene Arten von Liebe. Es gibt die grundsätzliche Liebe zu den Kindern, aber es gibt auch diese Liebe, wo man merkt, es macht Freude, wenn ein Kind auch gehorsam ist. Ja, es ist ein Riesenkonflikt. Und die Rabbis haben gesagt, hätte Jakob das nicht so gemacht, wären wir nie in Ägypten gewesen. Und hätte es diesen Holocaust, die Vernichtung der Jungs, alle sollten in den Nil geworfen werden, wäre nie gekommen. Ja, natürlich. Dann hätten sie Josef nicht gehasst und dann hätten sie Josef nicht nach Ägypten verkauft und dann wären die nicht als Großfamilie spät nach Ägypten runtergegangen und dann wäre nicht später die Nachkommenschaft versklavt worden in Ägypten, bis dann der Exodus, der Auszug kam. Aber es ist so, dass gleich im Weiteren gesagt wird, Josef liebt und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Also es war für ihn schon etwas Besonderes, dass er eben dieses 11. Kind noch bekommen hatte. Und dann heißt es, und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und das erklärt jetzt etwas Wichtiges. Das war im Altertum die Auszeichnung für den Erstgeborenen. Und das Gesetz, Mose, das war dann nach Josef, aber das hat Gott in 5. Mose so festgelegt, der Erstgeborene bekommt das doppelte Erbe. Also hat er doch eine Vorrangstellung. Nun, wer war der Erstgeborene? Ruben. Aber Ruben hat so etwas Schreckliches gemacht. Wir können das ganz kurz aufschlagen. Ja, 1. Mose 35, Vers 22.
Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. Und das Jakob.
So eine üble Geschichte. Aber nur ganz kurz bemerkt: Es gab in dieser Familie Inzest. Und Jakob hat sich nicht etwa gerecht. Aber das Wort Gottes sagt, Israel hörte es. Und er musste mit dem fertig werden. Also unglaublich. Ein Leiden, was da drin versteckt ist. Aber das hat die Folge gehabt, dass Jakob Ruben enterbt hat. Er hat ihm das Erstgeburtsrecht weggenommen und hat es Josef gegeben. Josef war nämlich ein Erstgeborener. Zwar nicht von allen, eben wie Ruben, der erste Sohn war, der in der Familie geboren wurde, nämlich durch Lea, aber als Sohn von Rahel. Darum war es wichtig, dass wir sahen, Josef war der Erstgeborene. Und nicht wahr, wenn es heißt, er liebte ihn, weil er der Sohn seines Alters war. Ja, aber er wäre noch ein kleiner, noch ein lieblicher Junge. Benjamin. Aber Josef war eben der Erstgeborene. Und er überlegte sich, ich gebe das Erstgeburtsrecht Josef. Und das erklärt übrigens in der weiteren biblischen Geschichte, aus diesen 12 Patriarchen entstanden die 12 Stämme Israels, nicht wahr? Und als sie unter Josua ins Land hineingingen, bekam Josef ein doppeltes Erbe im Land. Nämlich seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die ihm in Ägypten geboren wurden, die wurden als einzelne Stämme gerechnet. Der Stamm Levi bekam kein Erbe, weil er der Priesterstamm war. Das war gewissermaßen sein Erbe. Aber Josef bekam das doppelte Anteil. Und das ist dieses Prinzip. Und das hat er eben hier ausgezeichnet, indem er ihm das Ärmelkleid, dieses besondere Kleid, gegeben hat. Und dann lesen wir in Vers 4, liest du noch Vers 4?
Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen.
Jawohl. Also, wir haben diese Parallelen gesehen. Josef, ein Bild des guten Hirten. Josef zeugt gegen die bösen Taten, wie der Herr Jesus in Johannes 7,7. Und hier ein dritter Punkt. Josef ist in besonderer Weise der geliebte Sohn des Vaters. Und dazu lesen wir Matthäus 3, wo der Herr Jesus mit 30 Jahren zum Jordan ging, um getauft zu werden. Und dann sollte sein öffentlicher Dienst beginnen. Matthäus 3, liest du, Jerry, Vers 16.
Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus dem Himmel, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Jawohl. Also, der Jesus war da 30 Jahre alt, werden wir dann später sehen, schon vorausgreifen. Der große Dienst von Josef beginnt in welchem Alter? Als er aus dem Gefängnis kam, nach jahrelanger Haft, wie? Mit 30 Jahren. Also die 30er Jahre als der besondere Startpunkt für den Dienst, für den Herrn. Und alles vorher war Vorbereitung und Formung dafür. Ja, und hier wird der Jesus eben beschrieben als der geliebte Sohn des Vaters. Also eine schöne Parallele hier. Und in Hebräer 1 wird er auch genannt, der Erbe aller Dinge. Und so ist eben Josef hier der Erbe mit dem langen Ärmelkleid. Und auch der Herr Jesus trug ein ganz besonderes Kleid. Wo sieht man das? Ja, schau mal, Johannes 19. Du sagst durchgewebt. Das war nämlich ganz ungewöhnlich. Also ein Kleid weben, bei dem es keine Naht gibt. Und das ist möglich. Du sagst schon, die Priestergewänder in Jerusalem, im Tempel, die waren so gewoben. Die durften keine Naht haben. Die waren durchgewebt. Und die Kreuzigung wird beschrieben in Johannes 19. Liest du da Vers 23?
Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile. Jedem Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgehend gewebt.
Ja, also das Untergewand, das Kleid, das Josef hatte, das war auch ein Untergewand. Das wird in der Fußnote der Elberfelder auch erklärt. Einen langen Leibrock, wahrscheinlich ein farbiges Untergewand, das nur Vornehme trugen. Ja, und diese Parallele ist schön. Der Herr Jesus hatte ein ganz besonderes Untergewand, was erinnerte an den Priesterdienst. Und am Kreuz gab er sich als Priester zum Opfer hin. Ja, und auch da haben wir also eine interessante Parallele. Und dann haben wir gesehen, seine Brüder hassten ihn und vermochten ihn nicht zu grüßen. Dieser Hass war also verbunden mit Eifersucht. Jetzt schlagen wir noch auf, Johannes 15. Johannes 15, Vers 24.
Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater.
Ja, aber also der Jesus spricht davon, wie er gehasst worden ist. Und in Vers 18 noch davor.
Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt.
Ja, also der Jesus wurde gehasst und darum werden wir als Erlöste auch gehasst. Also wenn wir darauf aus sind, wir müssen immer in dieser Welt geliebt werden, dann haben wir ganz falsche Erwartungen. Und Josef hat einfach damit leben müssen, mit diesem Hass. Und das war ein Hass, der verbunden war eben mit Eifersucht. Dazu können wir noch lesen, Markus 15, Vers 10. Der Richter Pilatus, er wusste ganz genau, was da eigentlich bei diesem Scheinprozess passierte.
Denn er hatte erkannt, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber Barabbas freilasse.
Ja, also hohen Priester in der Mehrzahl, das meint immer die führenden Priester. Die führenden Priester hatten ihn aus Neid überliefert. Und so hat Josef auch diesen Neid von seinen Brüdern erlebt. Und dann gehen wir noch ganz kurz weiter, Vers 5.
Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie hassten ihn noch mehr. Und er sprach zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben umringten sie und verneigten sich vor meiner Garbe.
Ja, also Josef war
ein Prophet.
Und der Herr Jesus, ein Prophet. Johannes 6, Vers 16. Ich meine 14. Liest du?
Ja. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollen, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder an den Berg zurück, er allein.
Ja, also, diese Menschen erkennen, dass der Jesus der Prophet ist. Nicht ein Prophet, der Prophet. Der Messias wurde angekündigt von Mose in 5. Mose 18, Vers 15, dass Gott ihnen, dem Volk Israel, der einst einen Propheten erwecken würde, gleich ihm. Mose war nämlich nicht nur Prophet, sondern er war auch Priester. Er konnte jederzeit ins Allerheiligste gehen. Aaron, der Hohepriester, nur einmal im Jahr. Mose konnte jederzeit ins Allerheiligste gehen und direkt mit Gott sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Also, er war Prophet, er war Priester und auch König. In 5. Mose 33 haben wir diese Bemerkung einmal, dass er König war in Jeschurun. Jeschurun ist ein Kosename für Israel. Und dort wird Mose König genannt. Also König, Priester und Prophet. Und durch die ganze Geschichte Israels durfte es nach Gottes Plan nie sein, dass ein Mensch alle drei Ämter in sich vereinigt. König, Priester und Prophet. Aber ausnahmsweise Mose hatte das. Und darum sagt Mose in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten gleich mir, nämlich König, Priester und Prophet, wird der Herr erwecken. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und darum erwartet man den Messias, den König, als den Propheten, nicht ein Prophet. Und wenn man mit Muslimen spricht, die sagen, ja natürlich, er ist ein Prophet. Nein, er ist der Prophet. Nein! Er ist der Prophet aus 5. Mose 18. Und das ist eben der wichtige Punkt. Der Prophet muss, wie die weiteren Prophezeiungen im Alten Testament zeigen, ein Jude sein. Und dann kann man sagen, also, das passt gar nicht auf Muhammad. Denn er stammt nicht aus dem Stamm Juda, sondern er war aus Ismael. Und Ismael bekam eben nicht das Erbe, sondern Isaak. Und aus dieser Linie kam später der Stamm Juda und aus dieser Linie eben der Messias, der Prophet. Josef war da ein Hinweis auf den Herrn Jesus und er spricht ganz offenherzig über diese Träume. Ich meine, er hätte sich überlegen können, wie reagieren meine Brüder, die hassen mich sowieso schon. Und jetzt erzähle ich ihnen da noch, was ich da geträumt habe. Und wir haben ja bereits gelesen, Vater Jakob beim zweiten Traum gibt gleich die Auslegung. Er weiß genau, was das bedeutet. Sonne, Mond und 11 Sterne. Meinst du eigentlich deinen Vater und deine Mutter? Und quasi die 11, damit ist übrigens Benjamin auch drin, dass die kommen und sich einmal vor dir verneigen werden. Und trotzdem hat das so erzählt. Und was zeigt das über den Charakter von Josef? Einen lauteren Charakter. Und er hat etwas Offenherziges. Und böse Zungen würden sagen, naiv. Aber es ist eben nicht naiv. Aber einfach so echt. Er hat gewusst, der Herr hat mir das gezeigt. Das war nicht irgendein Traum. Sondern der Herr hat mir das offenbart. Und dann will ich das teilen. Und der Herr Jesus in den Evangelien, er verkündigt alles, was der Vater ihm aufgetragen hat und hält davon nichts zurück. Und er bekam Hass und Widerspruch und Ablehnung. Und trotzdem hat er gesprochen und gepredigt bis zum Schluss. Genauso wie Josef, als er dann merkte, das ging gar nicht gut nach dem ersten Traum, er hat ihn auch den zweiten Traum erzählt. Also er hat, kann man sagen, seinen Dienst hat er einfach durchgezogen. Ja, dann wollen wir doch an dieser Stelle stoppen und fahren dann weiter und werden sehen, allein schon das Kapitel 37, da finden wir insgesamt über 30 Parallelen zu dem Herrn Jesus.